HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Das Kontaktverbot in Hessen ist in Kraft getreten, denn auch hier werden täglich neue Corona-Infizierte gemeldet. Der aktuelle Stand am Abend lag bei rund 1.400 Infizierten in Hessen. Die Kurve der Ansteckungen soll eingedämmt werden. Damit das gelingt, gibt es zwar keine explizite Ausgangssperre, aber Bund und Länder haben sich unter anderem auf ein weitreichendes Kontaktverbot geeinigt. Kim Horbach aus der HR Info Hessen Redaktion habe ich vor der Sendung gebeten, zusammenzufassen, was das genau bedeutet.
Das bedeutet konkret, man soll am besten nur noch alleine rausgehen, darf aber auch zu zweit sein, das aber maximal. Das ist vor allem für diejenigen gedacht, die alleine gar nicht in der Lage wären, sich fortzubewegen. Zum Beispiel, ich sag mal, die gehbehinderte Oma, die Hilfe braucht. Es gibt aber noch eine große Ausnahme, nämlich Familien oder auch Menschen, die zusammen in einem Haushalt leben. Die dürfen auch weiterhin zusammen in die Öffentlichkeit, weil, das hat Ministerpräsident Bouffier erklärt, die leben ja ohnehin auf engem Raum zusammen. Die haben also viel Kontakt. Anders ist das mit jemandem, der nicht zum eigenen Hausstand gehört. Da hat man nicht diesen engen Kontakt. Und genau das soll jetzt auch mit diesem Kontaktverbot weiter forciert werden, damit es eben weniger Leute gibt, die sich bei anderen mit dem Virus anstecken.
Außerdem haben sich Bund und Länder auf Maßnahmen im Gastronomiebereich geeinigt.
Ja, das meiste davon ist aber bei uns in Hessen seit Samstag schon in Kraft. Zum Beispiel, dass alle Restaurants und Hotels jetzt überall zumachen müssen. Neu ist auch für Hessen, und das hatten auch unsere Hörer in den letzten Wochen nicht so richtig verstanden und auch oft gefordert, jetzt müssen auch Dienstleister schließen, die bisher noch offen hatten, wie zum Beispiel Friseure. Aber auch solche Sachen wie Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Shops, also alles, was in den Bereich der Körperpflege fällt und wo man eben auch engen Kundenkontakt hat. Medizinische Dienstleister sollen aber weiterhin offen bleiben, Podologen etwa, Physiotherapeuten, Logopäden, das aber mit verschärften Hygienevorschriften.
Für wie lange gilt das nun, Kim? Und sind Ausgangssperren erst einmal komplett vom Tisch?
Dieses Kontaktverbot wird dann erstmal für 2 Wochen gelten. Und ob nicht doch irgendwann Ausgangssperren nötig werden, da kommt es natürlich stark drauf an, wie sich die Situation weiterentwickelt, wie sehr die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht oder eben auch nicht zurückgeht. Da wird auch vieles davon abhängen, wie gut die Menschen dieses Kontaktverbot beherzigen, wie sehr sie sich tatsächlich isolieren. Draußen werden Ordnungsämter und Polizeien das verstärkt kontrollieren und auch Bußgelder verhängen, wenn es nötig ist. Und da ist jetzt der große Appell auch von Kanzlerin Angela Merkel, bitte an die Regeln halten, die Kontakte weitmöglichst reduzieren.
Informationen von hr-Inforeporterin Kim Horbach zum Kontaktverbot in Hessen. Nach der neuesten Verordnung in Sachen Corona sind alle Gastronomiebetriebe inzwischen geschlossen. Um dem Ruin nicht tatenlos gegenüberzustehen, haben sich in Gießen findige Kneipiers zusammengetan, die jetzt, anders als sonst, täglich Essen ausliefern.
Hallo.
Sie haben das Essen, gell?
Gute, ja. Wenn Sie es auch direkt rausnehmen würden, 2 Tüten. Vorsicht, einmal am besten.
Minas Adis vom Gießener Burgerladen Gut Bürgerlich liefert heute im Sozialgericht Essen aus. Für einen Teil der Mitarbeiter hat Direktor Bernd Grüner Burger und Pommes bestellt.
Ja, auf die Idee kam ich, weil bei uns schon so viele Leute ausgefallen sind und die noch da sind, so einen super Job machen, dass man es einfach mal belohnen muss. Und das war für mich eine Win-Win-Situation. Tolles Essen und den Leuten zeigen, man ist für sie da noch ein bisschen. Wir rücken viel enger zusammen jetzt, als wir es vorher gemacht hatten.
Und er unterstützt damit einen der bedrohten Gießener Gastronomiebetriebe. Als letzte Woche klar wurde, dass immer weniger Gäste in die Restaurants und Bistros kommen, vereinbarten über 12 Betriebe gemeinsam einen Lieferdienst auf die Beine zu stellen, erklärt Minas Adis.
Naja, aus der Not geboren haben wir uns als Gastronomen zusammengetan und haben dann einfach gesagt, das ist die letzte Möglichkeit, die wir haben. Wir bauen eine Internetseite, wo wir uns alle zusammentun und dann jeder mit seinem eigenen Shop und wir liefern, was das Zeug hält. Und das hat am Samstag auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen.
Mit dabei ist auch Giancarlo Biscardi, der in seinem Restaurant Giannoli die verschiedensten Sorten an Pasta anbietet. Vergangenen Donnerstag hat er die ersten Essen ausgeliefert und bisher ist er mit dem Start ganz zufrieden.
Also den Umständen entsprechend läuft es eigentlich ganz gut. Wir gestalten die Karte jeden Tag neu, je nachdem, was wir noch bekommen an Ware. Wir haben frische Pastagerichte mit frischem Gemüse, mit Fleisch, haben Salate und erfinden uns jeden Tag neu.
Und dafür braucht es vor allem Manpower. Außerdem müssen die Betriebe täglich dazulernen. Zum Beispiel das Essen ausfahren stellt Minas Adis in seiner Heimatstadt vor ganz neue Herausforderungen.
Der Aufwand ist riesig, weil wir das einfach noch nie gemacht haben. Das ist was ganz Neues, ja. Man muss auf einmal Straßen kennen und ich war jetzt auch am Samstag schon an Ecken, die ich vorher noch nie gesehen habe, was natürlich auch eigentlich ganz schön ist.
Klar ist für alle allerdings auch, das bisherige Geschäft lässt sich zurzeit zumindest mit dem Lieferdienst weder für Minas Adis noch für Giancarlo Biscardi ersetzen.
Das ist natürlich nicht genug, um die Kosten zu decken, alle Mitarbeiter halten zu können. Dafür reicht es leider noch nicht. Wir hoffen, dass es vielleicht hinbekommt.
Wir versuchen, Normalität reinzubekommen. Wir haben 3 Läden, versuchen das irgendwie zu kompensieren, aber das ist ein Bruchteil.
Kneipiers in Gießen mussten nach der neuesten Corona-Verordnung ihre Betriebe schließen. Jetzt liefern sie Essen aus. Klaus Pradella hat sie getroffen. Es zeichnet sich ganz klar ab. Durch die Corona-Krise geraten viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Andere wiederum machen das Geschäft ihres Lebens. Drogerien, Baumärkte, aber auch manche Supermärkte erleben einen regelrechten Kundenansturm, kann man sagen. Das geht sogar so weit, dass etliche ihre Kunden am Eingang kontrollieren, damit also nicht zu viele Menschen auf einmal in die Märkte gehen. Ursula Meier aus der HR Info Wirtschaftsredaktion habe ich gefragt, was die Märkte im Einzelnen denn so machen.
Ja, zum Beispiel bei der Drogeriekette DM, da hängen in Frankfurt an den Eingangstüren der Filialen Schilder. Hier dürfen höchstens 25 Kunden gleichzeitig rein und an der Tür stehen Mitarbeiter, die passen auf, dass alle anderen Kunden wirklich draußen vor der Tür warten. Und so streng kontrollieren auch viele Baumärkte, die stellen dafür zum Teil sogar Security-Mitarbeiter an den Eingang. So macht das etwa Hornbach in der relativ großen Filiale in Frankfurt an der Hanauer Landstraße. Und damit die Mitarbeiter den Überblick behalten, haben sie am Eingang sozusagen Eintrittskarten verteilt. Die mussten die Kunden an der Kasse dann wieder abgeben. Und solche Beschränkungen sehen wir sogar bei den ersten Supermärkten, etwa bei einem Edeka in Oberursel. Da sind 30 Kunden die absolute Obergrenze, danach ist Schluss.
Vermutlich machen die Unternehmen das aus gesundheitlichen Gründen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die wollen eben die Ansteckungsgefahr drinnen so gering wie möglich halten. Die Kunden sollen sich auf der Ladenfläche möglichst gut verteilen können, sich nicht gegenseitig anniesen oder husten. Aber der Handelsverband Hessen hält solche Maßnahmen eben auch nur dann für sinnvoll, wenn die Kunden draußen vor der Tür dann nicht dicht gedrängt warten. Auch hier muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Und auch das sollten die Geschäfte am besten kontrollieren.
Und warum gibt es im Moment solch einen Kundenansturm? Also sind immer noch so viele Menschen wegen Hamstereinkäufen unterwegs?
Also in den Supermärkten und Drogerien auf jeden Fall. Die Hamsterkäufer sorgen ja nach wie vor für leergefegte Regale, für einen Ausverkauf bei Klopapier, Mehl oder Desinfektionsmittel. Und auch bei den Baumärkten decken sich die Kunden noch schnell mit allem Möglichen ein. Aber die große Nachfrage erklärt die Baumarktkette Hornbach auch damit, dass manche Kunden zu Hause schlicht Langeweile bekommen, dass sie beim Homeoffice einen Rappel kriegen, die Wände neu streichen wollen oder den Garten neu gestalten. Und auch das lockt mehr Kunden als sonst, zumindest in die Baumärkte.
Die ersten Städte und Landkreise gehen mittlerweile gegen solche Hamsterkäufe vor. Was machen die genau, Ursula?
Die Stadt Hanau und der Landkreis Marburg-Biedenkopf, die haben zum Beispiel beschlossen, dass die Geschäfte nur noch haushaltsübliche Mengen an Kunden abgeben dürfen. Und je nach Größe des Geschäfts darf auch nur noch eine bestimmte Anzahl an Kunden rein. Und jeder von denen darf auch nur, man höre und staune, auch nur einen Einkaufswagen dabei haben. Was Ähnliches plant die Stadt Frankfurt, wie man sagt, zum Wohle der Supermarktangestellten. Die werden von Hamsterkäufern manchmal richtig hart angegangen. Und besser wäre aber laut Handelsverband Hessen eine bundesweit oder zumindest landesweit einheitliche Regelung, wie Geschäfte in Zukunft mit Hamsterkäufen und Hamsterkäufern umgehen sollen.
Sagt Ursula Meier aus dem hr-Info-Team. Vielen Dank für die Informationen. Wegen Corona haben auch alle Museen geschlossen. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel bietet jetzt aber für alle Museum im Internet an. Kultur und Co. heißt das Angebot, findet man auf YouTube, Facebook und Instagram. Mit Videos von Experten etwa, die über Rembrandt-Gemälde sprechen oder über die berühmten Wasserspiele am Kasseler Herkules. Unser Reporter Jens Wellhöhner über Kultur und Co. aus Kassel.
Was ist ein Faustkeil? Wer es noch nicht weiß, die Museumslandschaft Hessen-Kassel MHK erklärt es kurz, knapp und kreativ in einem 2-Minuten-Video.
Der Faustkeil hat die Form einer Birne. Unten rund und nach oben hin spitz.
Nur ist er natürlich aus Stein und 10.000 Jahre alt, sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Steinzeit. Vielseitig verwendbar.
Als Nussknacker zum Beispiel oder als Messer zum Aufbrechen von Tieren, zum Schneiden von Fleisch, zum Schaben von Leder.
Das Video erklärt mit einfachen Mitteln, anschaulich und leicht verständlich. Am Telefon MHK-Sprecherin Lena Pralle.
Den Barock stellen wir am Beispiel von Rembrandt oder Rubens vor. Das Thema Volkskunde werden wir anhand der Trachten zeigen. Oder das Thema Frauenrechte und auch die Wasserspiele werden dargestellt.
Als alle Museen wegen Corona schließen mussten, kam den Kasseler Museumsmachern die Idee für ihren Kulturlieferdienst. Und so postet die MHK in den kommenden Tagen immer wieder neue Videos und Talks mit den Experten der Kasseler Museen. Auf Schloss Wilhelmshöhe hängen zum Beispiel gleich mehrere Werke des Malergroßmeisters Rembrandt. Die kamen durch den kunstsinnigen Landgrafen Wilhelm VIII. Im 18. Jahrhundert nach Kassel, erklärt Sammlungskustos Justus Lange.
Er hatte über ein Netz von Händlern, Agenten, Künstlern und Freunden. Eben hat sich darüber informieren lassen, wo wird was verkauft, wo ist eine Auktion, wo ist eine Sammlung, wo ist jemand, der sich von einem Bild trennen möchte, und hat auf diese Art und Weise in 20, 30, 40 Jahren eine großartige Sammlung zusammengebracht.
Ob Gemälde, Skulptur oder Faustkeil, vielseitig soll der neue Kulturlieferdienst der MHK sein. Corona macht erfinderisch. Das gilt auch für die Museumsmacher in Kassel.
Jens Wellhöhner über ein neues digitales Museumsangebot in Kassel. Und wir kommen weg von Corona zu einem weiteren aktuellen Thema. Nach einem Anschlagsversuch auf die ICE-Strecke Frankfurt-Köln bei Niedernhausen sitzt ein 51 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. HR-Gerichtsreporterin Heike Brufka ist mit dem Fall vertraut. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie die Ermittler auf den Mann aufmerksam geworden sind.
Ich würde mal sagen, er scheint selbst auf sich hingewiesen zu haben. Also er hat einen Brief geschrieben an die Bundeskanzlerin. Das ist sicherlich nicht sowas gewesen wie ein Bekennerschreiben, aber ein Brief, in dem Täterwissen drin stand. Also ein Hinweis auf diese Manipulation, diesen Anschlag, was immer es auch gewesen ist. Das ist das eine. Das andere ist dann, dass dieser Mann offensichtlich in der Nähe von Niedernhausen, also in der Nähe des Tatorts war, obwohl er da nichts zu suchen hatte, niemanden zu kennen scheint. Und so ist man relativ schnell auf diesen Menschen aus der Nähe von Köln gekommen und hat ihn dann festgenommen.
Entweder einfach naives Verhalten oder aber der Mann wollte absichtlich auf sich aufmerksam machen. Was weiß man denn noch über den Verdächtigen?
Dieser Mann ist ein wohnungsloser Mensch, vielleicht auch deshalb wohnungslos, weil er gerade aus dem Gefängnis gekommen ist. Er hat nämlich eingesessen in Bayern oder genauer in Mittelfranken, nämlich in Nürnberg. Und dort war er inhaftiert wegen Erpressung. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, aber das ist bislang alles noch reine Spekulation. Es handelt sich vielleicht um einen Erpressungsversuch, was er getan hat. Die Generalstaatsanwaltschaft, die ermittelt, die glaubt im Moment noch dran, oder sie führt ein Verfahren wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
Hat sich der Festgenommene zu dem Vorwurf schon geäußert?
Nein, er hat sich nicht geäußert. Das mag aber damit zusammenhängen, dass die Ermittler seit diesem Jahr, nämlich aufgrund einer Gesetzesänderung, nicht einfach mehr hergehen können und Beschuldigte vernehmen können, sondern dass sie einen Verteidiger dabei haben. Und Verteidiger machen immer eins, sie sagen, du schweigst erst mal, bis ich Akteneinsicht hatte, sprich bis ich weiß, was in den Akten steht, bis ich weiß, was gegen dich vorliegt, und dann können wir uns überlegen, ob du sprichst. So würde ich mal erklären, warum dieser Mensch schweigt, wenn er doch vorher einen Brief offenbar geschrieben hat.
Welche Fragen müssen denn jetzt geklärt werden?
Es wird ja ermittelt wegen versuchten Mordes. Also man glaubt, der hätte billigend in Kauf genommen, dass viele Menschen nämlich heimtückisch getötet werden, wenn an dieser Strecke etwas passiert ist. Das ist sozusagen die Arbeitsthese der Ermittler. Und jetzt müssen sie bestimmte Dinge prüfen. Also technische Fragen müssen vor allen Dingen auch geklärt werden. Welche Geschwindigkeit wäre nötig gewesen, dass was passiert? Wie viele Züge hätten über diese Gleise fahren müssen, bis etwas passiert? Wann hätte ein Zug zwingend entgleisen müssen, um eben diese Frage zu beantworten? War es versuchter heimtückischer Mord oder nicht.
Sagt Gerichtsreporterin Heike Borowka über einen 51 Jahre alten Mann, der nach dem Anschlagsversuch auf eine ICE-Strecke in Untersuchungshaft sitzt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Sie finden uns täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.